Christen haben es nicht immer leicht im Leben. Unsere Glaubensväter haben das die Frage der Anfechtung des Glaubens genannt. Ich bin da in der letzten Zeit etwas drauf gestoßen und eines der vielleicht wichtigsten Kapitel in der Bibel darüber ist das erste Kapitel des Jakobusbriefes. Ich möchte heute beginnen, dann auch zu anderer Gelegenheit noch weitere Verse auslegen und ich lese uns heute aus Kapitel 1 die Verse 2 bis 4 und das wird auch der Predigttext sein. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Amen. Liebe Geschwister, vom Leben verwöhnte Menschen geraten manchmal auf seltsame Wege. Kürzlich, ist vielleicht 2-3 Wochen her, konnte man in der freien Presse über eine milliardenschwere junge Frau lesen. Vielleicht habt ihr es auch gelesen. Paris Hilton aus Haft entlassen. Hotel Erbin Paris Hilton ist wieder frei. Die 26-Jährige wurde gestern kurz nach Mitternacht aus dem Frauengefängnis im kalifornischen Linwood entlassen. Dort hatte sie ihre Strafe wegen Alkohols am Steuer und Verstoßes gegen Bewährungsauflagen abgesessen. Hilton war wegen guter Führung bereits nach 23 Tagen ihrer insgesamt 45-tägigen Haftstrafe freigekommen. Ja, manchmal ist es gut, wenn es einem allzu gut geht. Bernhard Büb, ehemaliger Schulleiter von Schloss Salem am Bodensee, das ist ja Deutschlands berühmtestes Nobelinternat für die Söhne und Töchter der höheren, gut betuchten Kreise, der schrieb kürzlich ein vielbeachtetes Buch. Es trägt einen deutlichen Titel, Lob der Disziplin. Lob der Disziplin. Vielleicht dachte ich, hätte Paris Hilton ja bei ihm in die Schule gehen sollen. Ihr Vater hätte sich das Schulgeld dort bestimmt leisten können. Ja, auch wenn man keinem ein Leben in Armut wünscht. Ein junger Mann, der von seinen reichen Eltern schon zum 18. Geburtstag einen Porsche bekommt und dem im Leben alle Steine aus dem Weg geräumt werden, der wird es sehr schwer haben, sich zu einer reifen, verantwortungsvollen Persönlichkeit zu entwickeln. Manche älteren Menschen, die noch die Not der Nachkriegszeit mitbekommen haben und die sich alles im Leben hart erarbeiten mussten, die werden das bestätigen. Kürzlich las ich einige aktuelle Berichte von osteuropäischen Auswanderern, alles Leute mit hervorragender Ausbildung, die aber ihre Heimat verlassen haben, einfach um in anderen Ländern Arbeit zu finden. Einer von ihnen, auch ein hochqualifizierter Mensch, ich glaube ein Arzt, der sagte, man kann es im Leben nicht zu etwas bringen, wenn man nie einmal so richtig auf die Fresse geflogen ist. Das ist hart ausgedrückt. Aber es hat sicher einen Kern von Wahrheit. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. So schreibt Jakobus am Anfang seines Briefes. Wenn wir das gerade Gesagte mitbedenken, dann erscheint uns dieser Satz vielleicht nicht mehr ganz so fremdartig, ja, widersinnig. Denn Hand aufs Herz, also so klar ist es nicht von Anfang an. Warum sollte ich mich in Zeiten der Anfechtung, der Not freuen? Soll ich mich freuen, wenn ich meine Arbeit verliere? Soll ich mich freuen, wenn meine Familie zerbricht? Soll ich mich freuen, wenn ich plötzlich von einer Krankheit niedergeworfen werde und es besteht, menschlich gesehen, keine Aussicht auf Besserung? Also freuen, sowas kann doch da bloß ein Mensch tun, der seelisch ohnehin schon völlig verbogen ist, aber ein normaler Mensch wird sich doch nicht freuen. Warum sollten sich die Empfänger des Jakobusbriefes freuen? Viele von ihnen waren Judenchristen, also Juden, die zum Glauben an ihren Messias Jesus Christus gekommen waren. Es war in der damaligen Gesellschaft fast schon so eine Art Abschaum. Ihre heidnische Umgebung, die konnte mit ihrem Glauben schon nichts anfangen, als sie nur Juden waren. Das war fremdartig. Und jetzt, wo sie noch dazu Jesus als ihren Messias angenommen hatten, da wurden sie zusätzlich von ihren eigenen jüdischen Volksgenossen weggestoßen, ja oft hart bekämpft. Warum sollten die sich freuen? Dennoch, es gibt nicht nur bei ganz weltlichen Menschen eine grundsätzliche Lebensweisheit, die besagt, ein Mensch wird nur dann wirklich lebenstüchtig, wenn er gelernt hat, dass er sich durch Schwierigkeiten kämpfen muss. Wem von Jugend an die gebratenen Tauben in den Mund fliegen, der wird es wahrscheinlich zu nichts bringen. Auch im geistlichen Bereich hat sich immer wieder diese Wahrheit gezeigt. Martin Luther sagte mal, die schlimmste Anfechtung ist gar keine Anfechtung. Das ist schon sicher öfters erwähnt, den Satz. Die schlimmste Anfechtung ist gar keine Anfechtung. Warum ist das so? Er meinte, ja sonst, dann werden wir lau und träge im Glauben, im Gebet, in der Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Vor allem wächst in uns der Erzfeind des Glaubens heran. Das ist der natürliche Stolz des Menschen. Dieses in uns, was so groß von uns selber hält, was glaubt, ich kann alles, ich bring's weiter, schaut her, was ich alles leiste. So wird schon klarer, warum es meiner Lebenstüchtigkeit, aber vor allem meinem Glauben nicht gut tut, wenn immer alles glatt geht. Trotzdem bleibt die Frage, ja, wenn das so ist, gut, dann wäre es ja wohl für ein Christenleben am besten, so ein Mittelmaß zu finden. Wenn es mal leichter geht, mal etwas schwerer, aber mich freuen, wenn ich in Anfechtung falle, die Not begrüßen wie einen guten Freund, der mir weiterhilft. Wie soll denn das gehen? Darum, Vers 3. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bringt. Ich sprach mal mit einem alten Mann über Gott und über seine Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg. Ich habe es vielleicht ja auch schon erzählt. Er sagte mir sinngemäß, ich habe meinen Glauben damals in Stalingrad verloren. Damals in diesen grausamen Stunden des Zweiten Weltkriegs. Und er fragte sich dann, wie kann ein Gott der Liebe so etwas zulassen, was da abgelaufen ist? An so einen Gott konnte und wollte er nicht mehr glauben, und so hatte er für sich mit Gott abgeschlossen. Was ist das? Hat hier die Anfechtung also nicht den Glauben gestärkt, sondern direkt in die Gottlosigkeit geführt? Hören wir noch einen anderen. Der beschreibt, wie er im Gefängnis saß, wie er geschlagen wurde, wie sein Schiff unterging, wie die lieben Mitchristen Intrigen gegen ihn anzettelten und vieles mehr. Aber wie sagt er, wie er im Glauben damit umgegangen ist? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ihr habt es vielleicht schon erraten, es war der Apostel Paulus, der das geschrieben hat, nachzulesen im 5. Kapitel des Römerbriefs. Wie kommt der dazu, so zuversichtlich über seine Bedrängnisse zu schreiben, während der alte Mann zuvor mit Gott und mit dem Glauben abgeschlossen hatte? Ich denke, der entscheidende Unterschied ist dieser Satz von Paulus hier. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Nein, einen echten Glauben an den gekreuzigten Herrn, einen Glauben, der mir die ganze Liebe meines Erlösers gezeigt hat, diesen Erlöser, der mich von meiner Schuld befreit hat. Einen solchen Glauben kann man nicht verlieren, weder in Stalingrad noch sonst wo. Dafür sorgt allerdings nicht meine innere Stärke oder meine Glaubensfestigkeit, dafür sorgt der Heilige Geist. Es ist schon wahr, so ein allgemeiner Glaube an einen Schöpfer im Himmel, ein Glaube an einen, der irgendwie auf mich aufpasst und mich auch beschützt, ein Glaube, dass da oben, wie sagte ein Dichter, Brüder über dem Sternzelt, muss ein guter Vater wohnen, irgendwo da oben so etwas. Wenn das alles ist, was ich glaube, oder wenn das das Wichtigste ist an meinem Glauben, dann werde ich mit diesem Glauben, und man muss sagen Glauben in Anführungszeichen, dann werde ich mit dem scheitern, sobald eine echte Belastungsprobe, eine große Anfechtung kommt. Ein Glaube dagegen, der in der Mitte den gekreuzigten und auferstandenen Christus hat, seine Erlösung, seine Vergebung der Sünden, seine Errettung, ein solcher Glaube wird auch in der Anfechtung standhalten. Wird er, selbst wenn es mir schlecht geht, wenn ich keinen Ausweg mehr sehe, wenn Gott mir ganz fern erscheint, wenn ich ihn nicht mehr verstehe, wenn ich nichts mehr von ihm fühle, selbst dann wird dieser Glaube halten, weil der Heilige Geist mich immer wieder der Liebe Gottes gewiss macht und mich schließlich das Licht am Ende des Tunnels sehen lässt. Es ist schon wahr, in der Anfechtung, da trennt sich, was den Glauben betrifft, in der Anfechtung, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Aber wenn wir den Jakobusbrief richtig verstehen wollen, nicht nur an dieser Stelle, dann müssen wir wissen, Jakobus setzt solche Grundkenntnisse bei seinen Lesern voraus. Der Jakobusbrief ist kein Katechismus, der uns in die Grundweisheiten des christlichen Glaubens einführt. Es ist ein praktisches Buch, das einem Menschen, der schon im Glauben steht, sagt, wie er nun als Christ leben kann, auch in schweren Zeiten leben kann. Der Jakobus rechnet damit, dass die bereits wissen, was ein echter, lebendiger Glaube an Jesus Christus ist. Und dann sagt er ihnen, wenn ihr einen solchen Glauben habt, dann wisst, dass ihr ihn nicht verlieren werdet, auch nicht in der Anfechtung. Sondern wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Das ist doch schon ein erster Grund zur Freude. Zu dieser Freude, von der er am Anfang geschrieben hat. So eine tiefe Freude darüber, nichts und niemand kann mich von meinem Heiland trennen, komme, was wolle. Wir wollen es noch etwas praktischer unter die Lupe nehmen. Zunächst redet Jakobus davon, dass der Glaube bewährt wird in der Anfechtung. Und ich denke da an einen anderen alten Mann, der ebenfalls im Krieg in Russland war, und der mir gesagt hat, wenn ich zurückblicke, dann kann ich nur dankbar staunen. Staunen, durch welche wunderbaren Führungen und Wege Gott mich bewahrt hat. Hätte der Herr das nicht getan, dann hätte ich wie viele meiner Kameraden die Zeit in Russland nicht überlebt. Wenn ich ein solches Zeugnis höre, dann merke ich, diese Bewährungsprobe, die hat nicht nur damals den Glauben dieses alten Bruders gestärkt, die stärkt auch heute noch dieses Zeugnis meinen Glauben als junger Mensch und macht mir Mut, wenn ich selbst in Bewährungsproben stehe. Ja, ich denke, manche Geschwister unter uns könnten eine Menge erzählen, wie ihr Glaube sich tatsächlich bewährt hat in schwierigen Zeiten, in Not, in Krankheit. Ich möchte gerade auch die älteren Geschwister ermutigen, redet darüber, das stärkt uns junge Leute, wenn wir sowas hören. Von solchen bewährten Glauben sagt Jakobus, dass er Geduld wirkt. Was aber ist Geduld? Mancher mag geneigt sein zu sagen, Geduld lernen heißt sich fügen lernen, warten, nicht alles sofort haben wollen. Da ist sicher etwas dran. Trotzdem steckt noch mehr in diesem Wort. Wörtlich übersetzt im Originaltext, da heißt dieses Wort hier darunter bleiben. Darunter bleiben. Ein Ausleger erklärt es einmal so, Geduld ist die Fähigkeit, über längere Zeit unter Druck zu bleiben. Geduld ist die Fähigkeit, über längere Zeit unter Druck zu bleiben. Jetzt hat man dieses Wort damals etwa im militärischen Sprachgebrauch verwendet, habt es vielleicht schon mal gelesen oder in irgendwelchen Filmen gesehen, wie das damals zur Zeit der Römer üblich war, wenn die so eine Stadt oder eine Burg erobern wollten, die war befestigt mit hohen Mauern, sie hatten die entsprechende Technik, die sie dann aufbauten, um diese Festung einzunehmen. Da bekamen dann die Soldaten, die das stürmen sollten, von ihrem Offizier den Befehl, ihr sollt darunter bleiben. Und zwar darunter bleiben unter den ganzen Geschossen, die da auf sie einprasseln, dass sie weiter vorgehen, solange bis die Burg eingenommen werden konnte. Geduld ist also weit mehr als ein passives sich fügen und abwarten. Geduld ist vielmehr höchst aktiv. Es ist ein Kraftakt des Aushaltens. Es ist ein Kraftakt, der allerdings nur gelingen kann, wenn die Kraft des Heiligen Geistes mich stärkt und mich immer wieder an die Liebe meines himmlischen Vaters erinnert. Ja, ich bin sicher auch von solchen Kraftakten des Glaubens. Wissen so manche Geschwister unter uns zu erzählen, ältere wie jüngere. Die Geduld aber, so geht's in Vers 4 weiter, die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Wir hatten vorhin gesehen, wie echter lebendiger Glaube, wie er in der Anfechtung nicht zerstört wird, sondern wie der Geist Gottes mich trotz und inmitten aller Not bei meinem Heiland hält. Immer wieder, auch an anderen Stellen, haben wir miteinander eine wichtige Frage bedacht. Eine Frage, die so manchen Christen umtreibt, auch wenn nicht jeder darüber redet, nämlich die Frage, ja, heute, da glaube ich an meinen Heiland, das weiß ich. Aber wer weiß, was morgen auf mich zukommen wird? Werde ich dann die Kraft haben, bei ihm zu bleiben? Werde ich nicht nur heute, sondern auch dann, wenn mein letztes Stündlein geschlagen hat, werde ich dann immer noch im festen Glauben stehen und nach Hause gehen zu meinem Heiland, in die himmlische Heimat? Was der dazu auf der Seite Gottes geschieht, das haben wir bereits gesehen. Es ist sein Heiliger Geist, der mich im Glauben erhält. Hier dagegen wird das Ganze noch einmal von einer anderen Seite betrachtet. Nämlich die Frage, was muss mit mir, was muss in meinem Leben geschehen, damit ich im Glauben dranbleibe bis zum Schluss. Der Jakobus sagt, ich muss dazu Geduld lernen. Diese Art von geistlicher Geduld, die mich aushalten lässt, selbst in der Stunde der Anfechtung, die mich aushalten lässt im Glauben. Wenn wir das weiterdenken, dann kommen wir zu einer scheinbar höchst merkwürdigen Schlussfolgerung. Nämlich der Schlussfolgerung, mein himmlischer Vater tut alles dafür, damit ich diese Geduld lerne, diese, die mich bis zum Ende im Glauben erhält, und damit ich diese Geduld lerne, darum führt er mich manchmal sogar in große Not und Anfechtung. Damit ich diese Geduld lerne. Er lässt mich manchmal Wege gehen, die ich nicht begreifen kann. Oder erst viele Jahre später begreifen kann. Nun Geschwister, versteht das richtig? Mein himmlischer Vater tut es nicht, um mich zu quälen oder zu bestrafen. Er tut das, damit ich Geduld lerne. Diese Geduld, die allein mich bis an mein seliges Ende bei meinem Heiland halten kann. Wenn uns etwas Schlimmes oder Unverständliches widerfährt, dann denken wir Christen, Menschen, viel zu schnell, Herr, womit habe ich denn das verdient? Oder wir denken gar, Herr, was habe ich denn getan, dass du mich dafür so sehr bestrafst? Was ist das nur für ein verzerrtes Bild von unserem himmlischen Vater? Wenn wir Jesus Christus kennen, dann sollen wir wissen, unser himmlischer Vater ist uns gut. Er liebt uns mehr, als wir es uns je ausmalen könnten. Und er sitzt da auch nicht oben im Himmel und guckt runter und lauert darauf, wofür er uns als nächstes bestrafen könnte. Sondern er ist ständig darauf bedacht, mir Gutes zu tun. Gutes da, wo ich es verstehe. Und Gutes auf den Wegen, wo ich es nicht verstehe. Und all das ist eine ständige Einladung, mit der er mir sagt, mein Kind, vertraue mir immer mehr. Lerne mir auch dort zu vertrauen, wo du mich nicht verstehst. Gott sagt uns, du kannst mich nicht immer verstehen, aber du kannst mir immer vertrauen. Du kannst mich nicht immer verstehen, aber du kannst mir immer vertrauen. Und so sollen und können wir ihm auch dort vertrauen, wo er uns in die Schule der Geduld nimmt. Er tut es nicht, um uns zu bestrafen, sondern er tut das, weil er uns ganz gewiss und sicher durchbringen will, bis wir endlich bei ihm zu Hause sind, in der himmlischen Heimat. Er tut es, damit wir bei ihm vollkommen und unversehrt ankommen, wie der Jakobus hier schreibt, damit wir keinerlei geistlichen Mangel haben. Er führt uns in die Schule der Geduld, denn die Geduld soll ihr Werk tun bis ans Ende. Also bis an unser seliges Ende. Wenn wir ihm egal wären, dann würde er uns nicht in diese Schule gehen lassen. Wenn er uns nicht so sehr lieben würde, unser himmlischer Vater, dann ging es uns vielleicht immer zu gut. Vielleicht zu gut, vielleicht sogar so gut, dass wir mit Martin Luther sagen müssten, die schlimmste Anfechtung ist keine Anfechtung. Liebe Geschwister, keiner von uns wünscht sich die Anfechtung herbei, das ist klar. Aber wenn sie kommt, dann wünsche ich jedem von uns, dass er sie im Glauben nehmen kann. In einem lebendigen Glauben an Jesus Christus, seinen Heiland, dass er sich dann auch an diese scheinbar so merkwürdigen Worte erinnerten daran, was sie bedeuten. Erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Amen. Wir beten. Lieber himmlischer Vater, dafür danken wir dir, dass du uns liebst. Dass du uns auch dann liebst, wenn wir nichts von deiner Liebe spüren und die Not und die Anfechtung kommt. Wir wollen dich bitten, dass wir deinem Wort fest vertrauen, dass du zu uns hältst und dass uns nichts zustößt, was uns von dir wegbringen kann, sondern dass alles nur dazu dient, dass wir noch fester im Glauben stehen können. Herr Jesus Christus, deshalb bitten wir dich auch für diejenigen, die diesen Glauben an dich, an deine Erlösung noch nicht ergriffen haben, dass du ihnen klar machst, worum es geht, dass du ihnen das schenkst und dass sie frei werden durch die Vergebung ihrer Sünden. Herr, wir wollen dich gerade heute bitten für diejenigen Geschwister, die jetzt durch solche Zeiten gehen. Herr, du weißt, dass auch in unseren Gemeinden so mancherlei Not ist, auch bei denen, die ihr Leben an dich abgegeben haben. Herr, wir denken an diejenigen, die zweifeln an deiner Gnade, die Schwierigkeiten haben im Beruf oder in ihren Familien. Denk mal heute wieder ganz besonders an unsere Kranken, dass du dich über sie erbarmst, dass du ihren Glauben stärkst durch deinen Heiligen Geist. Was wir dir persönlich sagen wollen, das sagen wir dir in der Stille. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.